Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Wird Hongkong zum Überwachungsstaat? Mit Blick auf das neue chinesische Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone sprach US-Außenminister Mike Pompeo gestern schon von Orwellschen Verhältnissen, bezogen auf George Orwells dystopischen Zukunftsroman 1984. Mit dem neuen Gesetz kann die kommunistische Führung in Peking gegen Aktivitäten in Hongkong vorgehen, die sie zum Beispiel als separatistisch oder als Verschwörung mit ausländischen Kräften einstuft. Das geht nun auch den US-Konzernen, Online-Konzernen so weit, die in Festlandchina weitgehend schon geblockt, in Hongkong aber noch rege genutzt werden. Gleich hier Thema in Medias Res. Außerdem, warum die deutschen Zeitungsverlage bald mehr Geld vom Staat bekommen. Google, Twitter und Facebook haben angekündigt, dass sie nicht mehr mit den Sicherheitsbehörden in Hongkong zusammenarbeiten werden, wegen des neuen chinesischen Sicherheitsgesetzes. Darüber spreche ich jetzt mit dem Social-Media-Experten Simon Hurz. Er schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und den Social-Media-Watch-Blog. Zunächst, was für eine Zusammenarbeit von US-Konzernen und Sicherheitsbehörden wird denn da überhaupt beendet?
Es geht darum, dass die Konzerne bislang auf Grundlage des neuen Sicherheitsgesetzes müssten die Konzerne Daten herausrücken, die dann auch an China übertragen werden würden. Bislang haben sie ja mit Sicherheitsbehörden in Hongkong durchaus zusammengearbeitet, wenn die Anfragen gestellt haben, nur dass die dann eben auch überwiegend in Hongkong geblieben sind. Und das neue, jetzt Anfang Juli in Kraft getretene Sicherheitsgesetz würde eben bedeuten, dass diese Daten bei der chinesischen Regierung landen und dann unter anderem auch Oppositionelle oder Dissidenten in Hongkong verfolgt, unterdrückt oder möglicherweise gefangen genommen werden könnten. Und da wollen eben die genannten Konzerne nicht mitarbeiten.
Wie bewerten Sie diesen Schritt der US-Konzerne? Agieren Facebook und Co. da jetzt mal im Sinne der Nutzer oder geht es um was ganz anderes?
Also ich glaube, natürlich gibt es auch so PR-Interessen dabei, aber das muss ja gar nichts Schlechtes sein. Also ich finde das etwas billig zu sagen, nur weil etwas auch dem eigenen Ruf nutzt, ist es irgendwie verwerflich, so zu handeln. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall erstmal nachvollziehbar, was sie machen. Die sagen ja, also die meisten Statements lesen sich ja so, dass es eher eine Pause ist, sie reagieren nicht mehr auf Anfragen von Sicherheitsbehörden und sie wollen abwarten, bis Menschenrechtsorganisationen die Lage bewertet haben. Und das halte ich durchaus für nachvollziehbar, dass man sich im Laufe der kommenden Tage oder Wochen erstmal anschaut, so was bedeutet das denn konkret? Es wurden ja bereits Menschen festgenommen, auch nach Inkrafttreten des Sicherheitsgesetzes. Wie entwickelt sich das weiter?
Ist das ein Schritt, der für die US-Konzerne irgendwelche Konsequenzen haben wird?
Definitiv. Also ich glaube, so mittel- bis langfristig ist es ein großer Konflikt, der sich da abzeichnet. Ich glaube, dass es nicht möglich sein wird, gleichzeitig in Hongkong aktiv zu sein und Dienste anzubieten und sich nicht völlig mit China zu verkrachen. Also sie müssen sich, glaube ich, so ein bisschen entscheiden. Und vermutlich wird es darauf hinauslaufen, das ist jetzt eher meine Einschätzung, dass sich die meisten Konzerne, wenn China hart bleibt, was sie wohl bleiben werden, komplett aus Hongkong zurückziehen müssen. Ich sehe da keinen oder kaum einen Mittelweg.
Das ist das eine, dass die US-amerikanischen Unternehmen jetzt erstmal keine Daten mehr an die Sicherheitsbehörden in Hongkong weitergeben wollen. Gleichzeitig will die chinesische Firma ByteDance mit ihrer bekannten App TikTok aus Hongkong sich zurückziehen. Was steckt dahinter?
Im Prinzip erstmal die gleichen Motive zumindest in die Öffentlichkeit rein, also das gleiche Signal. Wir kooperieren nicht mit China, wir schützen die Bürgerinnen und Bürger in Hongkong vor dem Zugriff der chinesischen Sicherheitsbehörden. Bei TikTok oder ByteDance, die lagen natürlich noch etwas komplexer, weil ja der Eigentümer selbst ein chinesisches Unternehmen ist. Und es in vielen Ländern der Welt, vor allem in den USA, große Bedenken angibt, was die Sicherheit der Daten von globalen Nutzerinnen und Nutzern angeht, die eben TikTok verwenden, ob die nicht doch in China landen. Und ByteDance hat bislang immer gesagt, nein, großes Ehrenwort, wir speichern unsere Daten in den USA und ein Backup in Singapur und nicht in China. Und wir haben zwei Produkte, die App Douyin, die quasi das chinesische TikTok-Pendant ist für Nutzer in China und für alle anderen TikTok. Und mit diesem ja recht deutlichen und drastischen Schritt, sich jetzt komplett aus Hongkong zurückzuziehen, will man, glaube ich, signalisieren, wir nehmen das wirklich ernst und wir werden niemals Nutzerdaten mit China teilen.
Will TikTok damit also vielleicht auch einfach die Kritiker beschwichtigen, gerade die aus den USA?
Also das spielt ganz sicher auch eine Rolle. Die Kritik in den USA ist ja wirklich sehr laut. Das hat kürzlich erst Mike Pompeo gesagt. Man denke über ein Verbot von TikTok und anderen chinesischen Apps nach. Ist nicht das erste Mal, dass ein hochrangiger US-Politiker sowas sagt. Da gibt es schon sehr lautstarke Bedenken, was die Datensicherheit angeht. Kürzlich erst vergangene Woche hat Indien, der für TikTok zweitgrößte Markt nach China, insgesamt 59 chinesische Apps, unter anderem TikTok, komplett verbannt, was ein schwerer Rückschlag war. Und solche Bedenken, glaube ich, warten eben in vielen westlichen Märkten. Und das soll sicherlich ein Zeichen sein, also eure Daten bzw. die Daten unserer Nutzerinnen und Nutzer sind sicher und sie landen eben nicht in Peking.
Sagt der Social-Media-Experte Simon Hurz. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gern. Ciao.
Am Sonntag findet in Polen die Stichwahl um das Präsidentenamt statt. Der liberal-konservative Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski fordert den rechtskonservativen Amtsinhaber Andrzej Duda heraus. Auf den letzten Metern im Wahlkampf hat Präsident Duda jetzt nochmal den Ton verschärft und zielt dabei auch nach Deutschland. Konkrete Vorwürfe gibt es unter anderem gegen einen deutschen Journalisten und eine polnische Zeitung des Axel Springer Verlags. Was dahinter steckt, erklärt unser Polen-Korrespondent Florian Kellermann.
Was die deutschen Medien über Polen schreiben, spielt in der Debatte in Polen eine wichtige Rolle. Die liberale Opposition freut sich regelmäßig über Kritik an der Regierung. Seht her, die rechtskonservative Regierungspartei PiS diskreditiert uns im Ausland, heißt es dort. Die Regierung versucht ebenfalls, kritische Berichte über sich zu nutzen. Nach der Devise, wenn es den Deutschen nicht passt, was wir tun, dann tun wir wahrscheinlich das Richtige. Neu ist allerdings, wie heftig das Regierungslager deutsche Medien angeht und dabei sehr persönlich wird. Der amtierende Präsident Andrzej Duda sagte bei einem Auftritt in Niederschlesien:
Niedawno można było przeczytać.
Vor kurzem konnte man in der Zeitung Die Welt lesen, dass ihr Warschauer Korrespondent Herr Fritz mitgeteilt hat, dass Herr Trzaskowski ein besserer polnischer Präsident wäre für Deutschland. Denn er sei dagegen, dass Polen von den Deutschen Reparationen nimmt, dass Polen Entschädigung für den Zweiten Weltkrieg verlangt, für die damaligen Zerstörungen. Der Anlass für diese Aussage war eine Analyse des Weltkorrespondenten Philipp Fritz nach dem ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl. Darin hieß es, der Oppositionskandidat Rafał Trzaskowski würde als Präsident einen weniger konfrontativen Ton gegenüber Deutschland anschlagen. Eine Analyse, der fast alle Beobachter zustimmen dürften. Auch die polnische Botschaft in Berlin kommentiert immer wieder Texte aus deutschen Medien. In der Regel kritisiert sie diese als nicht ausgewogen. Der Süddeutschen Zeitung legte die Botschaft via Twitter sogar nahe, ihren Korrespondenten auszutauschen. Sie stellte ihn nicht nur als inkompetent dar, er stehe auch der deutsch-polnischen Verständigung im Wege, hieß es. Aber auch polnische Medien, die mit deutschem Kapital finanziert werden, nimmt die Regierung ins Visier. Präsident Andrzej Duda:
Dzisiaj, proszę państwa,
heute haben wir den nächsten Akt des deutschen Angriffs bei diesen Wahlen. Eine erbarmungslose, schmutzige Kampagne, diesmal gegen mich persönlich gerichtet. Die Deutschen wollen in Polen den Präsidenten wählen. Das ist eine Gemeinheit, dem werde ich nicht zustimmen. Duda bezog sich auf einen Text in der Boulevardzeitung Fakt. Die griff Duda tatsächlich an, weil er im März einen verurteilten und aus dem Gefängnis bereits entlassenen Sexualstraftäter begnadigt hatte. Der Mann darf sich nun seiner Tochter auf deren Wunsch wieder nähern. Herr Präsident, wie konnten Sie nur, hieß es dazu auf der Titelseite von Fakt. Fakt gehört dem Verlag Ringier, Axel Springer. Duda und sein Lager stellten es aber so dar, als stehe auch das offizielle Berlin, die Bundesregierung, hinter der Berichterstattung. Diese Behauptung taucht auch immer wieder in Bezug auf deutsche Korrespondenten in Polen auf. Adam Bielan, Sprecher von Dudas Wahlkampfstab, sagte im öffentlichen polnischen Radio: Ich appelliere an den deutschen Botschafter in Warschau, dass er hier eingreift. Wir wünschen uns solche ausländischen Interventionen nicht. Polen mischt sich ja auch nicht in Wahlen in Deutschland ein. Die kritischen Berichte in deutschen Zeitungen werden von Regierung und Opposition als Waffe im politischen Kampf genutzt. Dass Präsident Duda diese Rhetorik nur noch einmal verstärke, sei Wahltaktik, meint Piotr Buras, Polenexperte bei der Denkfabrik European Council on Foreign Relations.
Ich finde, das ist eher ein Verzweiflungsakt von Duda, weil er nach neuen Wäldern sucht. Seine Reserven sind ausgeschöpft. Er hat praktisch die meisten Wähler, die er erreichen kann, im ersten Wahlgang schon für sie gewonnen. Ich glaube, seine Strategie ist, sich an die radikalen nationalen Wähler zu wenden.
Eine Strategie nicht ohne Risiko, denn die Wähler in der Mitte der Gesellschaft könnte Duda so verkraulen.
Am Sonntag findet die Stichwahl ums polnische Präsidentenamt statt. Florian Kellermann berichtete. Geld vom Staat. Das haben die Zeitungsverlage in Deutschland eigentlich jahrelang abgelehnt. Jetzt kommt es doch anders. Der Bundestag hat Ende vergangener Woche beschlossen, dass die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage in den nächsten Jahren bis zu 220 Millionen Euro bekommen sollen. Das klingt nach einem Paradigmenwechsel und es stellen sich viele Fragen, vor allem, welche Verlage in Zukunft Geld vom Staat bekommen und wofür. Christoph Sterz mit einer Suche nach Antworten.
Die Zeitung tief in den Briefkasten stecken, am frühen Morgen, wenn alle anderen noch schlafen. So läuft das immer noch überall in Deutschland mit der Zeitungszustellung. Dieses Zeitung ausdrucken und dann im Land verteilen, das wollte die Bundesregierung eigentlich mit mehreren Millionen Euro fördern. Weil es für die Zeitungsverlage angesichts massiv sinkender Auflagen immer teurer wird, die gedruckte Zeitung bis in die hinterste Ecke der Republik zu bringen. Aber nun soll es doch kein Staatsgeld geben für die Printausgaben. Stattdessen nimmt die Bundesregierung jetzt erstmals Geld in die Hand für digitalen Journalismus. Und zwar das Wirtschaftsministerium. Mit einer Förderung der digitalen Transformation des Verlagswesens, wie es im schönsten Beamtendeutsch heißt. Dahinter steckt ein wichtiger Gedanke, meint der medienpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Martin Rabanus.
Wir haben das irgendwie alle gemerkt, dass unsere Gesellschaft zwar seit 25 Jahren von Digitalisierung redet, aber erst seit 3 Monaten auch einen Schub bekommt. Natürlich ist das eine Unterstützung, eine wirtschaftspolitische Maßnahme, wenn man diese Mittel zur Verfügung stellt. Deswegen ist es im Wirtschaftsministerium, deswegen gehört es da auch hin. Und dass es nicht Gießkanne wird, sondern zielgerichtet und sinnvoll in die Zukunft gerichtet, das ist jetzt die Aufgabe, die zu leisten ist.
Und Martin Rabanus hat auch eine konkrete Idee, wie das Geld genutzt werden könnte. Also die maximal 220 Millionen Euro, die der Bundestag freigegeben hat für die nächsten Jahre, für die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage. Rabanus schwebt eine Art Spotify für Journalismus vor.
Ja, meine Idee wäre in der Tat zu schauen, dass man eine Plattform unterstützt, fördert, entwickelt, auf der eben die unterschiedlichen journalistischen Angebote gebündelt sind und über eine Bezahlschranke erreichbar sind. Und das, was wir machen würden mit staatlichem Geld, ist eben sozusagen den Einstieg auch in diese Technologie zu finden. Und der Wettbewerb zwischen den einzelnen journalistischen Angeboten, der findet dann tatsächlich auf der Plattform statt, und zwar ohne jegliche marktregulierenden Eingriffe von außen. Das ist ja das Entscheidende.
Allerdings ist Rabanus nicht derjenige, der zu entscheiden hat, was mit dem Geld passiert. Zuständig dafür ist Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU. Sein Ministerium soll festlegen, wie der deutsche Einstieg in die staatliche Medienförderung genau aussieht und will dafür unter anderem auch mit Monika Grütters zusammenarbeiten, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Zu erwarten ist, dass das Geld in die Infrastruktur der Verlage fließt und nicht direkt in die Redaktionen, um die journalistische Unabhängigkeit der Verlage zu wahren. Darauf legt auch Anja Pasquai großen Wert, die Sprecherin des Zeitungsverlegerverbandes BDZV.
Ganz oben, über allem drüber steht, keine Gelder für redaktionelle Leistung, keine Subventionen für Redaktionelles. Was aber auf keinen Fall passieren darf, dass aus unserer Sicht jedenfalls, dass regierungsseitig dann auch noch Geschäftsmodelle vorgegeben werden. Denn wie gesagt, wir sind privatwirtschaftlich organisiert. Es geht nicht um Subventionen, das wollten wir nie. Und das ist eine jedenfalls nicht einfache Gemengelage.
Ob dafür grundsätzlich alle Verlage Geld bekommen oder nur diejenigen, die auch wegen der Corona-Krise in finanzieller Schieflage sind, muss noch entschieden werden. Der BDZV will nun erstmal das Gespräch mit seinen Mitgliedern, also mit den Zeitungsverlagen, suchen. Und das zuständige Wirtschaftsministerium macht sich jetzt ebenfalls ans Werk, teilt es auf Anfrage des Deutschlandfunks mit.
Die Arbeiten an einem Umsetzungskonzept werden unmittelbar aufgenommen. Diese werden aber einige Monate in Anspruch nehmen, da ein neues Konzept erarbeitet werden muss.
Ziel sei es, die Medienvielfalt in Deutschland zu erhalten und den Journalismus zu stärken. Wenn es nach dem Beschluss des Bundestags geht, könnten die ersten Millionen noch in diesem Jahr fließen. Dafür muss es dann aber in den nächsten Monaten eine Entscheidung geben, mit der sowohl die Politik als auch die Verlage leben können.
220 Millionen Euro sollen die deutschen Zeitungsverlage insgesamt vom Staat bekommen in den nächsten Jahren, Christoph Sterz berichtete. Und von der Presse im Jahr 2020 blicken wir nun zurück in eine Zeit, in der die Medienvielfalt, die heute erhalten werden soll, überhaupt erst entstanden ist. Im Nachkriegsjahr 1945 herrschte Aufbruch bei Deutschlands Zeitungsmachern. Viele Titel wurden neu gegründet und schon damals trafen in Berlin Ost und West aufeinander die unterschiedlichen Weltsichten. Michael Mayer blickt zusammen mit Zeitungsmachern zurück.
Montag, 21. Mai 1945, erster Jahrgang, 10 Pfennig. 4 Blatt, kein Foto. Soweit war man noch nicht, da hatte man noch keine Materialien gefunden. Mit der Überschrift Berlin lebt auf, Ausrufungszeichen, dicker roter Strich drunter.
Berliner Zeitungsredakteurin Marita Ktalek blättert durch die erste Ausgabe der Berliner Zeitung.
Und in dieser ersten Ausgabe konzentriert sich die Berichterstattung auf die Gründung des Magistrats von Groß-Berlin.
Schon so kurz nach Kriegsende ging es um Fragen, die heutigen Themen durchaus ähneln. Wie arbeitet die Verwaltung? Wer ist zuständig? Was sind die anstehenden Aufgaben? Aber auch viele Fragen zur Organisation des Alltags waren Gegenstand der Berichterstattung. Wo gibt es einen Zahnarzt? Wie steht es um die Stromversorgung? Die ersten Journalisten der Berliner Zeitung waren zumeist Männer, die die NS-Zeit im Exil verbracht hatten. Rudolf Hernstadt zum Beispiel, Konrad Wolf oder Fritz Erpenbeck.
Die sind losgezogen, also erstmal eine kleine Gruppe von Leuten und haben versucht, unbelastete Antifaschisten, die sie irgendwie kannten, wo sie wussten, die haben vielleicht irgendwie überlebt. Die haben die zusammengesucht und die haben dann angefangen, Nachrichten zu recherchieren. Und also inhaltlich, was ich so gelesen habe, da hat nicht der sowjetische Offizier gesagt, also das müsste, das müsste, das müsste, dass natürlich die Gründungsversammlung des Magistrats und die Rede von Bersarin eine große Rolle zu spielen hatte. Ich glaube, da waren die einig drüber, da gab es Konsens, da musste nicht der sowjetische Offizier sagen, das muss jetzt gemacht werden.
Die Berliner Zeitung war, auch wenn erst 1953 der SED unterstellt, dennoch durchaus der östlichen Sicht der geschichtlichen Entwicklung verpflichtet. Die Rolle der Roten Armee bei der Befreiung Berlins und Deutschlands wurde betont. Das war zwar auch im Westberliner Tagesspiegel so, erzählt der geschäftsführende Redakteur Robert Ide, aber es gab durchaus schon nach Kriegsende Ansätze von zwei verschiedenen Medienöffentlichkeiten.
Also ein großes Thema war natürlich auch die Vergewaltigung vieler Frauen durch Sowjetsoldaten. was im Ostteil der Stadt nicht öffentlich diskutiert werden durfte, auf Geheiß von Parteichef Walter Ulbricht. Da sind auch Zitate aus Parteiversammlungen überliefert, wo er eben sagt, da sind die Leute selber dran schuld, wenn sie den Krieg vom Zaun gebrochen haben, dann sind das halt auch die Folgen, mit denen die Deutschen leben müssen.
Die unterschiedliche Bewertung der geschichtlichen Ereignisse setzte sich fort. 1946 wurde die Zwangsvereinigung von SPD und KPD in westlichen Zeitungen kritisch kommentiert. Einer jener Journalisten, der in den Nachkriegsjahren von der Berliner Zeitung zum Tagesspiegel wechselte, war der spätere SPD-Politiker Egon Bahr. Im Tagesspiegel, der Ende September 1945 erstmals erschien, wurde bereits früh über das kulturelle und politische Erbe des Nationalsozialismus diskutiert, so beschreibt es Robert Ide.
Beim Blick ins Archiv fand ich eigentlich sehr interessant, dass es auch sehr viel Kultur schon gab und viele, sag ich mal, vergeistigte Artikel, wo es um das geistige Leben ging, was sozusagen wiederbelebt werden sollte, was auch dazu führen sollte, dass die Menschen eben über ihre eigene Geschichte nachdenken.
Während in Berlin die Westalliierten erst später eintrafen, waren sie im Westen Deutschlands bereits 1944 angekommen. Schon im Januar 1945 wurde den Aachener Nachrichten eine vorläufige Lizenz erteilt, als erste Nachkriegszeitung überhaupt, erzählt Andreas Düspol, Leiter des Internationalen Zeitungsmuseums in Aachen. Auch im Westen Deutschlands wurde durchaus Wert darauf gelegt, mittels Zeitungsberichten die Menschen zu fairen Demokraten zu erziehen. Schon am 24. Januar 1945 war auf der Titelseite der ersten Ausgabe der Aachener Nachrichten zu lesen:
Schirmfabrikant erhält Gefängnis wegen Hamsterei. Und das war eine bekannte Aachener Persönlichkeit, die Mehl, Zucker und Konserven gebunkert hatte und wurde dementsprechend bestraft. Das heißt also, wer sich unsolidarisch verhält, der wird bestraft und das wird auch direkt kundgetan.
Düspel erzählt, es habe anfangs sogar eine doppelte Zensur, eine zivile und eine militärische gegeben. Insofern gab es durchaus Restriktionen. Anfangs hatte man sogar aus Sicherheitsgründen auf die Nennung der Redakteursnamen verzichtet. Bereits im Nachkriegsjahr 1945 hatten manche Zeitungsmacher ein ungewöhnliches Problem. Was macht man mit den erzielten Einnahmen? Denn die ersten Zeitungsausgaben wurden den Machern aus den Händen gerissen. In der Redaktion der Berliner Zeitung wurde intern berichtet, die erzielten Einnahmen mussten buchstäblich vom Geschäftsführer in den Trümmern versteckt werden, erzählt Marita Ktalik.
Der allabendlich erst mit einem, dann mit zwei Koffern, immer besorgter, immer unglücklicher, irgendwo geheimnisvoll in den Ruinen verschwand und mit leeren Händen zurückkam. Und als man ihn dann fragte, was machst du denn da, sagte ich, ich kann überhaupt nicht mehr ruhig schlafen, dieses Geld, es wird immer mehr. Und musste es jeden Abend woanders verstecken, weil er nicht wusste, wohin damit.
Wohin mit all dem Geld, statt wie lässt sich mit Journalismus überhaupt noch Geld verdienen? Vor 75 Jahren waren die Sorgen noch andere. Michael Mayer über den Zeitungsmarkt im Nachkriegsjahr 1945.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ich bin Jan Althoff, Redaktionsleiter beim Pfälzischen Merkur in Zweibrücken. Unsere Schlagzeile von morgen lautet: Gehen die Saatgräben auf Entenküken los? Der Hintergrund ist, dass ein paar Menschen beobachtet haben wollen, wie die Saatgräben, die bei uns in der Allee zu tausenden Hausen einen Entenküken gerissen haben sollen oder es zumindest versucht haben. Da reden wir mit einem Ornithologen, ob es sowas gibt, und mit Naturschützern und nehmen das auch zum Anlass, über die Saatkrähenpopulation generell zu berichten, die sich vergrößert hat, und auch noch über andere Tierlein zu sprechen, die sich dort rumtreiben, zum Beispiel die Halsbandsittiche, von denen einer vor 4 Jahren bundesweit, glaube ich, Schlagzeilen gemacht hat, weil er zu schnell durch eine 30-Kilometer-Zone geflogen ist und geblitzt wurde.
Max Frisch, Heinrich Böll und Theresia Mora haben ihn schon erhalten. Er gilt als die wichtigste literarische Auszeichnung im deutschen Sprachraum, der Georg-Büchner-Preis. Und er geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin und Übersetzerin Elke Erb. Mehr dazu erfahren Sie gleich im Büchermarkt. Bei Medias Res verabschiedet sich Isabel Klein. Vielen Dank fürs Zuhören.